S-Bahnhof Wannsee. Tach, du suchst sicher mich. Ich hoffe, dass du ist in Ordnung. Sehr gut, das freut mich. Ich bin die alte Studienkollegin deiner Schwester. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Du kannst mich einfach Susan nennen. Deine Schwester meinte, du erkundest gerade jede Woche ein unbekanntes Viertel in deiner neuen Heimat Berlin? Das trifft sich gut, denn in dieser Gegend kenne ich mich sehr gut aus. Schließlich habe ich den Großteil meiner Kindheit im, auf oder am Wannsee verbracht und als Historikerin kann ich dir dabei auch wichtige geschichtliche Hintergründe näher bringen. Zentrale Stationen unserer Reise durch das Berlin des 20. Jahrhunderts sind die Liebermann-Villa und das Haus der Wannsee-Konferenz. Leider muss ich später noch einen Vortrag über Max und Martha Liebermann für heute Abend vorbereiten, daher beschränken wir uns auf das letzte Jahrhundert. Der zweite Teil des historischen Spaziergangs führt dich dann weiter in die Geschichte und beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Villenkolonie Alsen. Wer dich dabei begleitet, fragst du dich? Das bleibt eine Überraschung. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Unsere Route führt uns zu Beginn über die Brücke in Richtung Yachthafen und weiter entlang des Wannsees. Mit etwas Glück entdeckst du vielleicht auch ein bekanntes Gesicht der Berliner Promi-Szene. Ganz besonders schön ist der Ausblick hier zum Sonnenuntergang. Vielleicht schaffst du es ja auf dem Rückweg. Am Ufer entlang geht es weiter, vorbei am Boots- und Kajakverleih und dem Seglerverein. Liebermann Villa am Wannsee. Hast du die imposante Villa im Landhausstil schon entdeckt? Dies war der geliebte Sommerrückzugsort des berühmten Malers Max Liebermann, der als wichtiger Vertreter des deutschen Impressionismus gilt. Der Ehrenbürger von Berlin hatte Glück, denn als er das Haus 1909 erbauen ließ, konnte er hierfür eines der letzten verfügbaren und äußerst begehrten Wassergrundstücke in der Villenkolonie Alsen am Wannsee ergattern. Du möchtest wissen, wer dieses prachtvolle Gebäude entworfen hat? Mit dem Bau seiner Sommervilla beauftragte Liebermann den Architekten Paul Otto August Baumgarten. Ich erzähle dir jetzt gerne ein wenig über den Werdegang des berühmten Berliner Architekten. Dieser begann mit seiner Ausbildung im Atelier des Architekten und Stadtbaurats Ludwig Ernst Emil Hoffmann. 1901 wechselte Baumgarten jedoch in das Büro von Alfred Messel und machte sich als dessen inoffizieller Nachfolger einen Namen. Auf der Straße am Großen Wannsee, auf der wir gerade hergelaufen sind, befindet sich ein weiteres Beispiel aus Baumgartens Werk. Die Villa, die er 1906 bis 1907 für den AEG-Direktor und Reichstagsabgeordneten Johann Hamspohn entwarf. Zu diesem Zeitpunkt hieß die Straße übrigens noch Große Seestraße, bis sie 1933 umbenannt worden ist. Zwei Jahre nach dem Bau der Hamspohn-Villa erreichte Baumgarten der Auftrag, direkt daneben für den Künstler Max Liebermann ein Sommerhaus am Wannsee zu errichten. Wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung in die 30er, da ich dir Baumgartens Rolle im Nationalsozialismus noch erläutern möchte. Wusstest du, dass Baumgarten neben Albert Speer, German Bestelmeier und Leonhard Gall zu den bevorzugten Architekten Adolf Hitlers zählte? Er wurde 1935 in den Reichskultursenat berufen, trat jedoch erst im März 1940 der NSDAP bei. Besonders die geplante Beteiligung Baumgartens an den monumentalen Konstruktionen im damals als Führerstadt bezeichneten Linz, zu denen es allerdings nicht mehr kam, verdeutlicht Hitlers enorme Wertschätzung für ihn. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte sich Baumgarten von seiner Tätigkeit im Nationalsozialismus zu distanzieren. Kommen wir nun zurück zu Max Liebermann. Die Geschichte der Liebermanns beginnt an diesem Ort, als Max Liebermann im Juli 1909 das etwa 7260 Quadratmeter große, schmale Wassergrundstück am Wannsee erwirbt. Sein zentraler Wunsch, der Hektik der Großstadt Berlin entfliehen zu können, sollte hier erfüllt werden. Das Grundstück, das wir hier sehen, war damals Teil der Villenkolonie Alsen, die 1863 von Wilhelm Conrad gegründet wurde. Dazu später mehr. Fortan erholten sich die Liebermanns also auf dem großen Grundstück mit liebevoll gestaltetem Garten, Wasserzugang und dem stilvollen Sommerhaus vom Großstadttrubel. Heute findest du hier ein Kunstmuseum, das dem Leben und Wirken des Malers gewidmet ist. Das Museum ist öffentlich zugänglich und zeigt neben der Dauerausstellung auch wechselnde Sonderausstellungen. Ein Museumsbesuch lohnt sich jedenfalls sehr. Im Erdgeschoss kannst du mit Hilfe von verschiedenen Medien mehr über das Leben des 1847 in Berlin geborenen Künstlers, seiner Familie sowie über die Geschichte des Hauses und dieses Museums lernen. Nach einer Erfrischung im Café gelangst du über eine Treppe in das Obergeschoss. Die Sammlung umfasst Gemälde und Papierarbeiten des Künstlers. Das Zentrum der Sammlung bildet das Motiv des Wannsees. Diese vor Ort entstandenen Werke zeigen dir die Umgebung durch die Augen Liebermanns. Die Vielfalt ist wirklich beeindruckend. Ein weiterer Fokus der Sammlung liegt auf den Bildnissen Max Liebermanns von anderen Kunstschaffenden. Sein von der Gründung des Deutschen Kaiserreichs bis in die letzten Jahre der Weimarer Republik gut 6 Jahrzehnte umfassendes Lebenswerk als Maler und Kulturpolitiker prägte die Kunstdebatten nachhaltig. So förderte er als Gründungsmitglied und erster Präsident der Berliner Sezession, einer progressiven Kunstgruppe, die sich Ende des 19. Jahrhunderts als Gegenpol zum etablierten akademischen Kunstbetrieb zusammenschloss, den Übergang in die Moderne. 1920 wurde Liebermann Präsident, später Ehrenpräsident der Preußischen Akademie der Künste. Aus Protest gegen die antisemitische Ideologie und Politik der NSDAP legte er 1933 schließlich alle öffentlichen Ämter nieder. Als Jude war er gezwungen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und starb schließlich am 8. Februar 1935 im Beisein seiner Familie und der engen Freundin Käthe Kollwitz. Seine Frau Martha Liebermann verblieb in Berlin und wurde durch zahlreiche antijüdische Gesetze zunehmend eingeschränkt. Als sie 1941 beschloss, Berlin zu verlassen, war die Ausreise für die jüdische Bevölkerung beinahe unmöglich. Um einer Deportation in das KZ Theresienstadt zu entgehen, beging Martha Liebermann im März 1943 Selbstmord. Den Großteil von Liebermanns Sammlung beschlagnahmte die Gestapo. Einen Stolperstein für Martha Liebermann findest du nun am Pariser Platz 7 vor dem Max-Liebermann-Haus, wo sich zuvor das Wohn- und Arbeitshaus der Liebermanns befand. Wenn du keine Fragen mehr zu dem Leben der Liebermanns hast, würde ich vorschlagen, dass wir zurück in den Garten kehren. Hier begegnet dir das besondere Zusammenspiel von Farbe und Licht, das sich in den Werken Liebermanns widerspiegelt. Ich habe dir noch ein schönes Zitat mitgebracht, das die detaillierte Planung und Gestaltung der Villa und des umliegenden Gartens veranschaulicht. Es stammt aus einem Brief, den Max Liebermann am 26. Juli 1909 an seinen helfenden Freund, den Gartenreformer und damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwag, schrieb. Also, ich lese mal vor. Gestern habe ich den ganzen Tag gebaut und über den Grundriss sind wir so ziemlich klar. Ich bringe die Pläne mit. Nicht so über die Fassade, die zu sehr nach einem Bauernhause aussieht. Ich möchte ein Landhaus, das sich ein Städter gebaut hat. Wie überall ist das Einfachste das Schwerste. Nachdem Liebermann 5 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs dieses Grundstück erworben hatte, stellte der Garten eine wichtige Inspirationsquelle für sein künstlerisches Schaffen dar. Straßenseitig liegt der Nutz- und Blumengarten, seeseitig der Schmuckgarten mit Rasenflächen, Blumenrabatten, Heckenräumen, einer Birkenallee, der Fischotterplastik von August Gaul, einem Teehäuschen und Bootssteg. Der denkmalgeschützte Garten wurde von 2004 bis 2014 gemäß den ursprünglichen Ideen und Wünschen Liebermanns rekonstruiert. Ist es nicht fantastisch, dass wir uns so fast ein bisschen in ihn hineinversetzen können, wenn wir hier stehen? Man möchte gleich anfangen zu malen. Ich möchte dir nun noch ein wenig über den Umgang mit dem Haus und das Sichtbarmachen des Vermächtnisses der Liebermanns erzählen. Das Anwesen wurde im Laufe der Zeit vielfältig genutzt. Wie du weißt, starb Max Liebermann im Jahr 1935, womit ebenfalls die idyllischen Sommermonate der Familie am Wannsee endeten. Seine Frau Martha Liebermann wurde im Jahr 1940 von den Nationalsozialisten zum Verkauf der Villa an die Deutsche Reichspost gezwungen. Das ehemalige Familiensommerhaus beherbergte fortan ein Schulungslager für das weibliche Personal der Deutschen Reichspost. Zusammen mit dem Nachbaranwesen, der Villa Hamspohn, wurde die Liebermann-Villa nach Kriegsende Teil der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses Wannsee. 6 Jahre später erhielt die Tochter Käthe Liebermann die Rechte am Anwesen zurück, entschied sich jedoch gegen eine private Nutzung und einigte sich mit dem Krankenhaus auf eine Mietnutzung. Nur ein Jahr danach starb sie und Maria Liebermann, die einzige Enkelin des berühmten Malers, erbte die Villa und verkaufte sie an das Land Berlin. Nach dem Auszug des Krankenhauses richtete der Deutsche Unterwasserclub hier ein Vereinsheim mit Aus- und Fortbildungsstätte für Tauchbegeisterte ein. Einen Meilenstein in der heutigen Erhaltung der Liebermann-Villa stellte schließlich die Gründung der Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin e.V. im Jahr 1995 dar. Damit rückte der Wunsch nach einem Liebermann-Museum ein Stück näher. Doch erst im Zuge des 150. Geburtstages Max Liebermanns beschloss der Berliner Senat, ein Museum auf dem Gelände der ehemaligen Sommerresidenz des Malers zu errichten. Mit verschiedenen finanziellen Unterstützungen von privater und institutioneller Seite konnte die Max-Liebermann-Gesellschaft Haus und Garten aufwendig und originalgetreu restaurieren. Seit April 2006 ist das Museum im Betrieb und die Liebermann-Villa öffentlich zugänglich. Für diese Maßnahmen erhielt die Gesellschaft 2 Jahre später den Europa Nostra-Preis, der den Einsatz in der Erhaltung von Kulturerbe in Europa auszeichnet. Wannsee-Konferenz. Auf unserem Rundgang folgen wir noch weiter der Straße am großen Wannsee entlang des Seeufers, bis wir unser nächstes Ziel, das Haus der Wannsee-Konferenz, erreichen. Wir stehen nun vor dem Haus, in dem auf der sogenannten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 15 hochrangige Vertreter der SS, der NSDAP und verschiedener Reichsministerien die Kooperation bei der geplanten Deportation und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden beschlossen. Mir wird immer ganz flau im Magen, wenn ich direkt vor dem Haus stehe. An besagtem Tag lud der von der NS-Führung mit der Endlösung der Judenfrage beauftragte Reinhard Heydrich Staatssekretäre verschiedener Ministerien sowie hohe Partei- und SS-Funktionäre zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück in die Berliner Villa am Großen Wannsee 56 bis 58 ein. Thema der Konferenz war die Koordinierung der Zusammenarbeit aller an der Endlösung beteiligten Dienststellen. Bis zu dem Zeitpunkt nutzte die nationalsozialistische Regierung vor allem Erschießungen für das Morden. Dabei stellten sie jedoch fest, dass diese viel Geld kosteten und viel Zeit in Anspruch nahmen. Daher wurden im Herbst 1941 zunehmend mobile Gaswagen eingesetzt, um eine große Menschenmasse schnell und systematisch zu töten. Die systematische Tötung durch Gaswagen wurde in Deutschland zuvor bereits an Menschen mit Behinderung getestet. In Polen und der Sowjetunion hatten Einsatzgruppen bis Januar 1942 schon über 500.000 jüdische Menschen erschossen oder in Gaswagen qualvoll vergast. Du musst wissen, dass das auf der Konferenz von Heydrich vorgestellte Vorgehen bereits in den besetzten Gebieten sowie in Konzentrationslagern im Osten realisiert worden ist. Das Treffen sollte eine europaweite Koordinierung und Abstimmung der an der Massenvernichtung beteiligten Behörden erzielen, sowie das Planen einer detaillierten technischen Umsetzung des Völkermordes. Ich lese dir jetzt einen kurzen Auszug aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz vor. Zitat Anfang: In großen Arbeitskolonnen werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird entsprechend behandelt werden müssen. Zitat Ende. Dieser bürokratische NS-Jargon im Hinblick auf die Massenvernichtung von Menschen ist wirklich erschreckend. Der Umgang mit diesem verbleibenden Restbestand, der auf die Ermordung von nach eigenen Angaben geschätzten 11 Millionen jüdischen Menschen gerichtet war, wurde auf der Konferenz präzise abgestimmt und geplant. In dem Protokoll ist zu lesen, wie die Zurückdrängung der Juden aus dem sogenannten Lebensraum des deutschen Volkes erreicht werden soll. Weiter beschreibt das Protokoll, dass bisher rund 537.000 Juden zur Auswanderung gebracht worden seien. Statt dieser Auswanderung setze man nun jedoch auf das Ziel der Evakuierung der Juden nach dem Osten. Das Protokoll der Besprechung, in das du bereits einen kleinen Einblick bekommen hast, führte Adolf Eichmann, der zuständig für die zentrale Organisation der Deportationen war. Es belegt die wesentlichen Ziele der Wannsee-Konferenz: die Unterrichtung und vor allem gleiche Auffassung der Teilnehmenden über den Plan zum Mord an der europäischen jüdischen Bevölkerung und dessen koordinierte und systematische Durchführung mit allen Mitteln. Zudem wurde der vom Genozid betroffene Personenkreis anhand der Nürnberger Gesetze und der wahnhaften nationalsozialistischen Rassenideologie genau festgelegt. Das Protokoll beweist zudem, dass alle Teilnehmenden spätestens in der Besprechung Kenntnis über den Plan des Völkermords erlangten. In dem Haus findest du heute die Gedenk- und Bildungsstätte Wannsee-Konferenz, die neben ihren Ausstellungen auch vielfältige pädagogische Möglichkeiten anbietet, sich mit der Geschichte der Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas, mit der Geschichte des Nationalsozialismus sowie mit der Vorgeschichte und den Nachwirkungen zu befassen. Ich kann dir die Ausstellung, die Besprechung am Wannsee und der Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden sehr empfehlen. Sie bietet dir einen Überblick über die Verfolgungsgeschichte der jüdischen Bevölkerung, die von der gesellschaftlichen und juristischen Ausgrenzung bis hin zu den Deportationen und den Massenmorden reicht. Im Fokus steht dabei die Besprechung am Wannsee und ihre Konsequenzen. Dich interessiert, was mit den Teilnehmenden der Wannsee-Konferenz nach 1945 passiert ist? Die Biografien der Personen und gesellschaftliche Debatten über deren Taten nach 1945 findest du ebenfalls in der Ausstellung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Aufklärung über Antisemitismus und was es bedeutet, in Europa jüdisch zu sein. Ich als Historikerin kann dir gerne noch einen kleinen Einblick in aktuelle Forschungsdebatten rund um die Wannsee-Konferenz geben. Du musst wissen, dass neben dem Protokoll keine weiteren detaillierten Dokumente der Konferenz überliefert sind. Daher bilden die Erschließung des Entscheidungsprozesses der NS-Führung, die Motive der Teilnehmenden sowie den konkreten Einfluss der Konferenz auf den Holocaust bereits seit Jahrzehnten Anlass für Diskussionen in der historischen Fachwissenschaft. Ein Teil betont die Dynamik der Verfolgungs- und Vernichtungsgeschichte der jüdischen Bevölkerung und deutet die Konferenz als festgehaltene Momentaufnahme des bereits seit langem geplanten und verfolgten Ziel Hitlers zum Holocaust. Daneben verweist eine weitere Position in der Geschichtswissenschaft auf den Konkurrenzkampf innerhalb der nationalsozialistischen Führungsriege um die Gunst Adolf Hitlers, der die radikalste Lösung der sogenannten Judenfrage befürwortet hatte. Unstrittig bleibt, dass die Anwesenden und die von ihnen vertretene Bürokratie durch ihre Teilnahme an der 90-minütigen Konferenz hier am Wannsee eindeutig belegbar zu Mitwissenden und Mittätern und Mittäterinnen des Holocaust wurden. An diesem Ort ist die Vernichtung der nach dem nationalsozialistischen Verständnis als jüdisch geltenden Personen detailliert festgehalten worden. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und der Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen ist auch heute noch sehr wichtig für die demokratischen Werte unserer Gegenwart und Zukunft. Wenn du möchtest, kannst du dir nun die Ausstellung anschauen oder auf den Bänken vor dem geschichtsträchtigen Ort die Tragweite der Wannsee-Konferenz reflektieren. Flensburger Löwe. Wir reisen jetzt noch weiter zurück in die Geschichte des Ortes und erfahren noch mehr über die Anfänge dieser Siedlung. Ihr Beginn lässt sich wunderbar mit dem Flensburger Löwen erzählen, der den neuen schicken Ortsteil schmücken sollte. Begib dich daher bitte nun auf die Suche nach der Löwenstatue. Diese befindet sich in der unmittelbaren Nähe des Hauses der Wannsee-Konferenz. Der patina-grünfarbige Löwe sitzt mit hoch erhobenem Kopf auf einem rechteckigen Sockel aus Sandstein. Der Idstedt-Löwe wurde 1862 vom dänischen Bildhauer Hermann Wilhelm Bissen als Denkmal für den 1850 errungenen Sieg der königlich dänischen Truppen über die Schleswig-Holsteiner in der Schlacht bei Idstedt angefertigt und in Flensburg aufgestellt. 1864 konnten wiederum die schleswig-holsteinischen Truppen, unterstützt von Preußen und Österreich, die dänischen Truppen vor der Insel Alsen besiegen. Daraufhin ließ Bismarck die Löwenstatue nach Berlin bringen und zunächst im Zeughaus unter den Linden aufstellen. Seit 1878 stand er in der Zentralkadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde. Nach dem Kriegsende 1945 wurde er von der amerikanischen Armee nach Kopenhagen gebracht. Das Original stand dort im königlich-dänischen Zeughausmuseum, bis es nach kontroversen Diskussionen schließlich Mitte September 2011 an die Stadt Flensburg zurückgegeben wurde. Jetzt steht es wieder auf dem dortigen alten Friedhof. Bei dem Monument am Wannseeufer handelt es sich um eine Kopie, den Flensburger Löwen. Die Kopie ist eng mit der Entstehungsgeschichte der Villenkolonie Alsen verbunden. Diese beginnt im Jahr 1863, als der Berliner Bankier, Freund Bismarcks und geheime Kommerzienrat Wilhelm Konrad ein großzügiges Gelände am Wannsee zur Errichtung einer Villenkolonie aufkaufte und erste landschaftsarchitektonische Erschließungen der Fläche plante. Das Gebiet war zuvor Eigentum des königlichen Forstfiskus und entwickelte sich ab dem Jahr 1872 zu dem begehrten Wohngebiet Kolonie Alsen. Die Kolonie geht, wie du dir jetzt bestimmt schon denken kannst, auf den Namen der dänischen Insel Alsen zurück, die damals von den preußischen Truppen eingenommen worden ist. Nun zurück zu dem Gründer der Villenkolonie, Wilhelm Konrad. Dieser beauftragte 1874 die Berliner Gießerei H. Pohl und Co. mit dem Abguss einer Löwenstatue. Die Gießerei konnte dabei praktischerweise auf das Original zurückgreifen, das sich noch im Hinterhof des Berliner Zeughauses befand. Auf einer kleinen Firmenplakette an der Rückseite des Löwens ist der Name der Herstellerfirma festgehalten. Hast du sie gefunden? Die Kosten für die Herstellung des Denkmals des Flensburger Löwen für die Kolonie Alsen und seine Aufstellung übernahm der Siedlungsgründer natürlich selbst, wobei er dabei auch eine finanzielle Unterstützung durch den Bankier Konsul August von der Heydt erhielt. Das Denkmal sollte die von ihm geschaffene vornehme Villenkolonie Alsen schmücken. Weißt du, was Löwen symbolisieren? Genau. Sieg, Ruhm und Herrschaft. Sowohl im Dänischen als auch im Schleswig-Holsteinischen und im Flensburger Wappen sind Löwen abgebildet. Der Flensburger Löwe, eigentlich Idstedter Löwe, wurde mit der Zeit zum Sinnbild der Kolonie Alsen. In der Schweiz, einem öffentlichen Park am Rand der Kolonie, ließ Konrad daher einen Zinkabguss des Wahrzeichens aufstellen. Was schätzt du, wie schwer ist die Figur des Löwen? Ganze 2 Tonnen mussten angehoben werden, als der Löwe 1938 an den jetzigen Standort am Heckeshorn umgesetzt wurde. Anlass war die Beschwerde der dänischen Gesandtschaft über den schlechten Zustand des von Bäumen und Büschen zugewachsenen Löwen. Stark verwittert wurde das Denkmal mit Unterstützung durch die von Hickenday Stiftung im Auftrag der Denkmalpflege und des Bezirks Steglitz-Zehlendorf für ca. 90.000 Euro saniert. Die Wiedereinweihung erfolgte am 1. September 2005. Seitdem ist er an seinem heutigen Platz am Heckeshorn anzufinden, unmittelbar neben dem Grundstück der Gedenkstätte. Die Straße zum Löwen, die am alten Standort endete, führt heute nicht mehr zum Denkmal. Heute kannst du den Löwen dabei beobachten, wie er auf seinem Aussichtsplateau den Blick über das Wasser hinweg zum Strandbad Wannsee bis auf die Havelseen schweifen lässt. Am Ufer kannst du schön spazieren gehen. Unweit des Flensburger Löwen lädt eine Bootsanlegestelle mit Restaurant dazu ein, eine Pause einzulegen und die Idylle auf sich wirken zu lassen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und bedanke mich für deine anregende Begleitung. Es wartet noch ganz viel Arbeit auf mich zu Hause, aber ich habe sichergestellt, dass der Rundweg von einer optimalen Person fortgeführt wird. Alles Gute dir und bitte grüß deine Schwester herzlich von mir.
Villa Herz am Großen Wannsee 5254. Hallo, tut mir leid, dich so zu überrumpeln. Ich wurde mit der Fortsetzung des Rundganges beauftragt. Wer ich bin, fragst du? Du kannst mich ganz einfach Hans nennen. Wenn du mehr über die Villenkolonie erfahren möchtest, findest du keinen besseren Zeitzeugen als mich. Ich arbeite schon seit mehr als 20 Jahren als Kutscher und habe somit bereits die Anfänge der Kolonie Alsen hautnah miterlebt. Mein Arbeitgeber ist kein geringerer als der berühmte Wilhelm Konrad, der Stifter des Flensburger Löwen und der Gründer dieses wunderbaren Ortes. Du musst wissen, ich fahre jeden Tag mit der Wannseebahn in den Ort und schätze die schnieke Siedlung als angenehmen Arbeitsplatz. Doch für heute ist die Arbeit beendet, so dass ich dich gerne auf dem Spaziergang begleite. Nach einem anstrengenden Tag erhole ich mich immer in der grünen Umgebung und erfreue mich an der prachtvollen Architektur der Villen. Mittlerweile hat sich ja viel verändert, wie ich sehe. Und die Siedlung ist so groß geworden. Der Rückweg führt uns dieselbe Strecke zurück über die Straße am Großen Wannsee am Seeufer entlang. Ich möchte dir gerne von den Anfängen dieser im Kaiserreich einzigartigen Villenkolonie erzählen. Ab 1870 wurde diese schöne Gegend rund um den Wannsee in eine Kulturlandschaft verwandelt. Es war echt beeindruckend, wie schnell das Berliner Großbürgertum eine prachtvolle Villa nach der anderen bauen ließ und immer mehr Menschen mit dem nötigen Kleingeld diese neu erschlossene Nachbarschaft als ihren Wohnsitz wählten. Reich müsste man sein. An die glanzvolle Welt der Wannseekolonie erinnern, wie ich sehe, heute nur noch wenige Häuser und Gartenanlagen und manche Grabmale auf dem neuen Friedhof in der Lindenstraße in Wannsee. Eine Parzelle in der Kolonie Alsen zu besitzen, hieß zu meiner Zeit auch, die Nachbarschaft mit bedeutenden Persönlichkeiten aus dem Bankgeschäft, der Industrie, aber auch der Kunstwelt und Wissenschaft zu teilen. Tja, auf den Straßen der Siedlung konnte man etwa Max Liebermann mit Gemälden unter dem Arm treffen, Hermine Feist auf dem Fahrrad zu winken oder die Kinder der bekannten Familie Langenscheid, deren Verlag du sicher kennst, beim Spielen im Vorgarten sehen. Wir machen nun am Großen Wannsee 5254 Halt und schauen uns die Villa Herz genauer an. Die schlossartige Villa Herz, die mehrere Türme zieren und aus gelbem Backstein besteht, wurde 1891 bis 1892 als Sommerresidenz für den Fabrikanten und Kommerzienrat Paul Herz erbaut. Hierfür hatte er den Gropius-Schüler Wilhelm Martens beauftragt. Wie schön, dass sie immer noch so vorzufinden ist wie damals. Ein paar Änderungen fallen mir dennoch auf. Heute ist das weitläufige Seegrundstück geteilt und auch der Gitterzaun sowie das dreiteilige Tor wurden ausgetauscht. Hinter den Stäben siehst du die platzartige Vorfahrt, die zu der imposanten Villa führt. Richte deinen Blick bitte nach links. Dort kannst du das ehemalige Stallgebäude erkennen. Rechter Hand steht, wie ich mittlerweile weiß, ein Flachbau aus den 1970er Jahren. Du kannst dir sicher vorstellen, warum viele der Villen auf Anhöhen gebaut worden sind. Ja, stimmt. Die Erhöhung ermöglicht einen besonders guten Ausblick über den Wannsee. Die Villa am Großen Wannsee 52 bis 54 wurde 1926 von Pauls Frau Ida an den Schokoladenfabrikanten Nelson Fassbender verkauft, der das Unternehmen seines Vaters, die Herstellung von feinsten Pralinen, fortsetzte. Der Sohn wurde bereits 1905 Mitinhaber der Konfitürenfabrik, bevor er schließlich 1927 zum Alleininhaber beider Firmen ernannt wurde. Mit etwa 50 Filialen besaß Fassbender 1930 die bedeutendste Firma ihrer Art und ließ die Konkurrenz hinter sich. Der neue Hausbesitzer nahm einige Umbauten an Haus und Grundstück vor. Im Garten ließ er etwa einen Reitplatz anlegen. Siehst du die große Eiche im Garten? Diese pflanzte Herz Anfang der 30er Jahre für Adolf Hitler. Er verkaufte Grundstück und Villa 1936 an die Deutsche Arbeitsfront. Das Anwesen ist heute wieder in Privatbesitz und war bereits häufiger Drehort von Filmen, wie ich gehört habe. Die Villa ist zum Beispiel im Film Didi und die Rache der Enterbten aus dem Jahr 1985 das Eigentum der Figur des Gustav Böllemann, gespielt von Dieter Hallervorden, der in diesem Film insgesamt 7 Rollen innehat. Und bereits 1964 war die Villa Herz Kulisse im Edgar-Wallace-Film »Die Gruft mit dem Rätselschloss«. Vielleicht kennst du einen der Filme ja sogar. Haus Langenscheid mit Stallgebäude und Kutscherwohnung. Das nächste Haus fällt besonders durch seine grün-weiße Farbgebung und die schönen roten Verzierungen auf. Hast du es bereits entdeckt? Gleich auf dem nördlichen Nachbargrundstück in der Colombierstraße 1 bis 2 steht das Landhaus Langenscheid mit Stallgebäuden und Kutscherwohnung. Die Villa Langenscheid entstand um die Jahrhundertwende 1899 bis 1901, ebenfalls als Teil der Kolonie Alsen am Berliner Wannsee. Wie viele andere Mitglieder der Berliner Oberschicht ließen sich auch der berühmte Verleger Karl Langenscheid und seine Frau Frieda hier ihr Sommerhaus von dem bekannten Architekten und Burgenrestaurator Bodo Ebhardt bauen. Ebhardt galt zu der Zeit auch als Lieblingsarchitekt von Kaiser Wilhelm II. Später spielte er im Nationalsozialismus und dessen Romantisierung von Burgen und Mittelalter auch eine systemfördernde Rolle. Kannst du die historischen Motive des reich gestalteten Fachwerks am Haupthaus finden? Insbesondere an den Giebelseiten sind historische Motive zu erkennen, wie zum Beispiel die Figuren der Mann und das Andreaskreuz. Im Rahmen einer Instandsetzung der Villa wurden Hausbock, Holzwurm, Hausschwamm und Fäulnis gefunden. Durch einen aufwendigen Restaurationsprozess konnte der Erhalt jedoch gesichert werden. Welch ein Glück, oder? Haus Springer. Dieses beeindruckende Gebäude ist seit den 1970er Jahren ein Mehrfamilienhaus. Damit wird der Traum, jeden Morgen in einer Villa am Wannsee aufzuwachen, auch für etwas weniger betuchte Leute ein bisschen erreichbarer. Das wär's doch, oder? Was als englisches Landhaus anmutet, ist die Springer Villa am Wannsee. Das Haus Springer wurde 1901 im Auftrag des Verlagsbuchhändlers Ferdinand Springer und nach dem Entwurf des renommierten Wertheim-Architekten Alfred Messel erbaut. Dieses imposante Gebäude ging als eines der ersten und stilvollendetsten Landhäuser nach englischem und amerikanischem Vorbild in die Berliner Baugeschichte ein. Mit dem Nationalsozialismus sollte bald auch der bekannte Wissenschaftsverlag arisiert werden. Die Reichskulturkammer, kurz RSK, vereinte die deutschen Verlage. Die antijüdischen Maßnahmen und Gesetze wurden immer drastischer und trafen mehrere Mitglieder der Familie Springer. Der Verlag selbst blieb vor allem deshalb erhalten, weil das NS-Regime nicht auf die hohen Gewinne des etablierten Wissenschaftsverlages verzichten wollte. Kommen wir zurück zur Geschichte des Landhaus Springer. Die Springer-Erben verkauften das Anwesen 1922 an die Rustica AG für Grunderwerb. Mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft wurde das Haus Sitz der NS-Hago-Schule am Wannsee, der nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation. Die von der Deutschen Arbeitsfront errichtete NS-Hago-Schule richtete sich an den gewerblichen Mittelstand und dessen politische Schulung. Im Jahr 1940 wählte die NS-Führung die imposante Villa als Schulungsburg Wannsee der NSDAP. Nach dem Krieg zog medizinisches Personal ein und bis 1979 war dieser Ort ein offizielles Krankenhaus vom Land Berlin. Heute steht es unter Denkmalschutz und dient, wie du bereits weißt, als Mehrfamilienhaus. Schwedenpavillon. Jeden Tag erholt sich die Berliner Bevölkerung am Wannsee und entflieht dem Stress der Großstadt. Der Wannsee als Erholungsgebiet ist kein Phänomen der Moderne. Eine wichtige Entwicklung in der Erschließung als beliebtes Ausflugsziel setzte ab den 1860er und 70er Jahren mit dem Bau der Wannseebahn und der Kolonie Alsen ein. Durch die Niederlassung des Berliner Großbürgertums in dem neuen Wohngebiet stieg die Nachfrage nach gehobenen Lokalen. Es ließen sich exklusive Restaurants nieder, wie etwa in zwei angekauften Ausstellungsgebäuden der Wiener Weltausstellung von 1873. Dies waren der Kaiserpavillon, der direkt am Bahnhof Wannsee zu finden war, sowie der Schwedenpavillon in der Straße am Großen Wannsee 28 bis 30. Der ursprünglich hölzerne Schwedenpavillon wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Architekten Witt und Bischoff durch ein größeres Gebäude im englischen Landhausstil ersetzt. Das dort ansässige Restaurant etablierte sich schnell zum Hotspot der Nachbarschaft. In dem erstklassigen Restaurant war auch der Anwohner Max Liebermann häufiger anzutreffen. Hier feierte er auch seinen 80. Geburtstag und seine Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Berlin. Ja, das beliebte Restaurant mit Blick auf den Wannsee bestand bis in die 30er Jahre. Jetzt erzähle ich dir ein besonders interessantes Kapitel in der Geschichte des Schwedenpavillons. Als das Auswärtige Amt das Gebäude 1940 als rundfunktechnische Versuchsanstalt einrichtete, konnte man nicht ahnen, dass der Schwedenpavillon die Fassade der größten und wichtigsten Rundfunkabhöranlage Deutschlands werden sollte. Kannst du dir das vorstellen? Dort, wo nur einige Jahre zuvor edle Speisen serviert wurden, versteckte die Behörde im Nationalsozialismus nun Spezialantennen, die die Geheimarbeit des sogenannten Sonderdienst Seehaus ermöglichten. Ab 1941 erfasste dieser Sendungen in 36 Sprachen und war der Arbeitgeber für etwa 500 Mitarbeitende, Offiziere und Übersetzende. In der Nachkriegszeit befand sich hier noch einmal einige Jahre ein Ausflugslokal. 1956 richtete der Arbeiter-Samariter-Bund ein Pflegeheim ein. 2003-2004 erfolgte die Sanierung und Umwandlung in Eigentumswohnungen. Die denkmalgeschützte Landhausvilla direkt am Berliner Wannsee bietet heute ca. 2.965 Quadratmeter Gesamtwohnfläche. Wer die sanierten Wohnungen mietet, kann Parkett mit Fußbodenheizung, große, voll ausgestattete Bäder und Einbauküchen sowie je nach Lage Terrassen, Balkone und Wintergärten genießen. Natürlich inklusive direktem Blick auf den großen Wannsee mit seinem naturbelassenen Uferverlauf. Nicht fehlen darf dabei der eigene Steg mit 41 Bootsliegeplätzen und eine 80 Meter lange Wasserfront. Ein wahrer Wohntraum, von dem unser eins nur träumen kann. Schülerruderhaus, Bootshaus. Wir passieren jetzt das Haus des Schülerruderverbands Wannsee e.V., abgekürzt SRVW. Wirklich toll, dass Kinder die Möglichkeit haben, Rudern als Sportart in der Schule zu wählen. Das hätte es zu meiner Zeit auch geben sollen. Schließlich bietet Rudern den optimalen Ausgleich zum Stillsitzen im Unterricht. Und dazu gibt es noch eine ordentliche Portion Frischluft. Du möchtest mehr über die Organisation des Verbands hören? Aus Interesse habe ich mich mal bei einem Vertreter des Dachverbandes informiert und kann dir daher einiges erzählen. Zu dem Dachverband SRVW gehören etwa 30 selbstständige Ruderarbeitsgemeinschaften, die Ruderriegen genannt werden. Auf rund 200 Booten können Sie hier am wundervollen Wannsee das Rudern erlernen. Ohne den ehrenamtlichen Vorstand und die Unterstützung eines Bootsbauers mit eigener Werkstatt wäre die Arbeit des SRVW, der der größte Teilverband der insgesamt 7 Stützpunkte des SRV Berlins ist, nicht möglich. Die Schülerruderverbände sind wiederum Mitglieder des Landesruderverbandes und des Landessportbundes. Kannst du schätzen, wie lange es das Ruderangebot für Berliner Schulen hier in Wannsee bereits gibt? Seit über 100 Jahren! Etwa 48 Berliner Schulen bieten an den Nachmittagen das Erlernen des Rudersports an. Das große Bootshaus hat sogar Übernachtungsmöglichkeiten. Toll, oder? Wer im SRVW rudern möchte, kann unter gegebenen gesundheitlichen Voraussetzungen sowie mit Vorlage eines Schwimmpasses der schulischen Ruder AG beitreten. Dann kann zwischen Wander- und Rennbooten und vom Einer bis zum Achter gewählt werden. Zunächst erlernen die Kinder und Jugendlichen in der Grundausbildung die Rudertechnik. Meist befahren sie in Wanderbooten die Gewässer Berlins und aus dem Umland. Einige Schulen bieten darüber hinaus sogar Wanderfahrten auf Elbe, Aller, Weser, Mosel, Main, Donau, Saale oder in noch entfernteren Ruderrevieren zwischen der Camargue und Masuren an. Im Anschluss an die Grundausbildung besteht die Möglichkeit, einen Lehrgang zum Obmann oder zur Obfrau zu besuchen. Mit diesem Titel darf man selbstständig ein Boot führen. Wie du weißt, bedeutet Rudern nicht nur Spaß und Erholung, sondern hat als Sportart auch Wettkampfcharakter. Die Wettkämpfe beginnen als Schulruderregatten mit Staffelrudern und Kurzstreckenrennen in Wannsee. Wer dabei erfolgreich ist, kann es bis zum Bundesfinale bei Jugend trainiert für Olympia in Grünau oder zum Schülerpokal in Hannover schaffen. Talente, die besonders hervorstechen, werden auch an weitere Rudervereine in Wannsee vermittelt, wodurch sie an Leistungstrainings und an Juniorenmeisterschaften teilnehmen können. Damit wird auch die Tür für Olympia geöffnet. Hier begann also bestimmt schon so mancher große Traum von vielen ambitionierten Ruderbegeisterten. Kleist-Denkmal. Das Kleist-Denkmal ist die letzte Station unseres Weges. Unter hohen Bäumen liegt zwischen der Bismarckstraße und dem kleinen Wannsee das Grab Heinrich von Kleists und Henriette Vogels. Der 1777 geborene Dichter und Erzähler und seine unheilbar erkrankte Freundin begingen dort am 21. November 1811 gemeinsam Selbstmord. Die Erinnerung an die letzten Stunden im Leben Heinrich von Kleists kann an diesem Ort noch gespürt werden. Ich lese dir jetzt aus dem Abschiedsbrief von Heinrich Kleist an seine Schwester Ulrike vor. Ich kann nicht sterben, ohne mich, zufrieden und heiter wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen anderen, meine teuerste Ulrike, mit dir versöhnt zu haben. Lass sie mich die strenge Äußerung, die in dem Briefe an die Kleisten enthalten ist, lass sie mich zurücknehmen. Wirklich. Du hast an mir getan. Ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl. Möge dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich. Das ist der herzlichste und innigste Wunsch, den ich für dich aufzubringen weiß. Zitat Ende. Warum die beiden nicht auf einem üblichen Friedhof begraben worden sind? Damals verbot die Kirche die Bestattung von Personen, die Selbstmord begangen hatten, da dies als Sünde galt. Daher entschied man sich dazu, die Leichen hier am Ort, wo der Selbstmord stattgefunden hat, beizusetzen. Es ist aber auch möglich, dass das Begräbnis in einiger Entfernung stattfand. Tja, du hast recht. Das Grab oder nur der Grabstein könnten auch nachträglich versetzt worden sein. Dies ist auch der passende Ort, um tiefer in das Leben von Heinrich von Kleist einzutauchen. Mit 30 Jahren wählte Kleist Berlin als seinen neuen Lebens- und Schaffensort. In der Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs publizierte er seine bekanntesten Erzählungen. Weiterhin veröffentlichte er die Zeitung Berliner Abendblätter, die die Bevölkerung mit lokalen Nachrichten versorgte. Erst kürzlich habe ich seine Novelle Michael Kohlhaas gelesen und kann kaum glauben, dass Kleist zu Lebzeiten eine große Anerkennung und Schätzung seiner Werke verwehrt blieb. Über die möglichen Motive, die ihn dazu veranlassten, seine letzte Reise an den kleinen Wannsee mit der festen Absicht des Selbstmordes anzutreten, lässt sich nur spekulieren. Möglichen Einfluss hatten die fehlende Anerkennung seiner Werke, die damit einhergehende finanzielle Not und seine Kriegserlebnisse. Wenn du dich noch weiter über das Leben und den Tod des Dichters informieren möchtest, findest du auf dem Weg zum Kleistgrab an der Bismarckstraße, Ecke Königstraße, Tafeln mit Hintergrundinformationen. Die zurückhaltende und naturnahe Betonung der Grab- und Grünanlage hat in den vergangenen Jahrzehnten die Grabumgebung zu einem verwunschenen Ort werden lassen. Ich finde, die Anlage lädt zum Verweilen und Nachdenken ein. Vielleicht kann sie dich auch in Gedanken an Kleist dazu inspirieren, selbst ein paar Zeilen zu verfassen. Leider muss ich mich langsam von dir verabschieden. Du weißt, als Kutscher beginnt meine Arbeit bereits mit den ersten Sonnenstrahlen am Morgen. Es war mir eine Freude, dir diesen besonderen und vielfältigen Teil der Großstadt präsentieren zu dürfen und dich ein wenig in meine Zeit und die Anfänge der Kolonie Alsen mitzunehmen. Der S-Bahnhof Wannsee befindet sich ganz in der Nähe und bringt dich zurück ins Getümmel im Stadtzentrum. Aber vielleicht hast du ja auch Lust, die Gegend noch ein wenig auf eigene Faust zu erkunden. Oder dich einfach am Ufer des Wannsees zu erholen und die Füße ins Wasser zu halten. Ich wünsche dir jedenfalls noch einen schönen Aufenthalt hier am herrlichen Wannsee und nachher eine gute Rückreise.